Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hey Book Lover. Wir in den letzten 4 Wochen gelesen haben im Juni und haben jede Menge gute Dinge im Gepäck dabei. Tina ist auch hier.
Hallo, herzlich willkommen.
Wir haben noch ein paar Vorab-Punkte für dich, die wir gerne mit dir teilen möchten. Es ist Zeit für ein neues Kleid für Hey Book Lovers. Wir haben ein neues Hey Book Lovers Logo. Wir hatten ja bisher eins, das eine Freundin gemalt hatte für uns in Aquarell. Und nach 5 Jahren fühlen wir, dass wir dem Ganzen ein bisschen entwachsen sind und frischen Wind brauchen. Deswegen wird es ab nächste Woche ein neues Logo für Hey Book Lovers geben. Und wir sind natürlich total gespannt, wie du es findest und werden das teilen in sozialen Medien und freuen uns über Feedback. Und dann wollten wir dir noch schon mal einen Sneak Peek geben in unseren Book Pick im Juli für alle, die den Book Pick Funny Story gelesen haben von Emily Henry. Im Juni können uns gerne mal Feedback geben, wie sie es fanden. Und der Book Pick für Juli wird sein, ein Buch, das wir letztes Jahr im Sommer gelesen haben. Das ist Tom Lake von Ann Patchett. Ich glaube, Ein Sommer am See heißt das oder so ähnlich.
Ein Sommer am See, das ist ja okay. Ja.
Wir teilen den richtigen Titel. Es gibt jetzt eine deutsche Übersetzung und dieses Buch ist wie eine wunderschöne Umarmung. Mhm. Und wir werden natürlich nochmal Details teilen zum Buch. Aber das wird unser Bookpick für Juli, für alle, die ein gutes Buch brauchen für den Juli. Ja, was wir noch an wichtigen Announcement haben, ist unser Book-Club-Abend am 21., am Sonntag, den 21.07. Die Autorin hat gerade nochmal gefragt, ob wir den Termin verschieben können um 2 Tage. Die Bestseller-Autorin aus den USA, Lori Frankel, wird sich zu uns gesellen und wir freuen uns wahnsinnig darauf, dass sie mit uns spricht über ihre Bücher. Genau, wir haben einige von ihr gelesen. Das aktuellste heißt Family und hat das Thema Adoption. Ihre Bücher drehen sich immer um das Thema Familie, aber aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Und das wird ein wunderschöner Abend. Wir freuen uns sehr darauf, mit ihr über ihre Bücher zu sprechen, über Schreiben, über Familie und Gesellschaft. Wenn du Lust hast, sei dabei. Auch wenn du das Buch vielleicht nur angelesen hast oder ein älteres Buch von ihr gelesen hast, bist du herzlich eingeladen. Melde dich bei uns. Wir können dir noch einen kleinen Ausblick geben in die Bücher, die wir in dieser Folge vorstellen und zumindest, wo sie uns hintragen. Ich habe ein Buch mitgebracht, das führt uns zum Vietnamkrieg, über den ich eigentlich so gut wie gar nichts wusste. Und dann noch in die Blue Ridge Mountains von North Carolina. Und Tina, wo warst du?
Ich war in Sizilien, einmal im heutigen Sizilien, aber auch im Sizilien Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich war auf Prince Edward Island in Kanada. Und wo war ich denn noch? Ach, in Paris.
Oh, schön. Lauter schöne Urlaubsorte, oder?
Ja, passt perfekt für die Sommer-Juli vor den Sommerferienfolge. Ja.
Wir starten gleich los und erzählen euch, was wir gelesen haben. Ich habe noch vorher eine Frage an dich, Tina.
Okay.
Mich hat jemand nämlich gefragt, warum soll man dann überhaupt noch Bücher lesen in Zukunft, wenn uns die eine KI wie ChatGPT sofort eine Zusammenfassung von einem Buch geben kann?
Gute Frage. Ich lese ja aber nicht, um zu wissen, was in diesem Buch passiert, sondern ich lese, um abzutauchen, mich abzulenken, um eine gute Zeit zu haben, um mich unterhalten zu lassen. Das alles kann mir eine Zusammenfassung von ChatGPT nicht geben. Ich lese auch, um Neues zu lernen und Neues zu entdecken. Und auch da weiß ChatGPT gar nicht, was in einem Buch für Informationen stecken, die meine Inspiration, meine Kreativität anregen könnten oder die meinen Wissensschatz erweitern würden. Das weiß ich ja auch erst im Leseprozess. Und ich lese natürlich auch, deshalb lese ich ja auch so viele englischsprachige Bücher, weil ich die englische Sprache liebe und da irgendwie am Ball bleiben möchte. Und ich, klar, kann mir ChatGPT auch eine Summary auf Englisch geben, aber das bringt meinen English Skills, meinem Wortschatz überhaupt gar nichts. Also wenn es jetzt nur darum geht zu wissen, was in einem Buch passiert, ja, da kann ich mir heute ja auch schon Zusammenfassungen irgendwo durchlesen, ohne dass ich da eine KI befrage. Aber darum geht es beim Lesen überhaupt gar nicht. Oder hast du dazu eine andere Meinung?
Na, mir ging es genauso. Ich war völlig perplex von dieser Frage, weil ich mir gedacht habe, das eine hat doch komplett nichts mit dem anderen zu tun. Also Bücher lesen bedeutet ja, im eigenen Kopf die Geschichte entstehen zu lassen durch die Worte. Und das wird ja hauptsächlich auch durch Emotionen transportiert, die man beim Lesen hat. Ja, und das kann ja nicht, das hat ja nichts mit dem Erlebnis zu tun, wenn ich eine Zusammenfassung lese. Und abgesehen davon glaube ich, dass Bücher schon so viel überdauert haben, also die Filmwelt und eine Streamingwelt, und dennoch bleiben die Menschen ganz fest an Büchern. Es nimmt ja gerade auch zu, der Buchmarkt nimmt wieder an Fahrt auf. Die jungen Leute lesen wieder viel mehr als vorher, was auch sehr viel mit diesem Romance-Genre zu tun hat, das gerade explodiert, diese heile Welt. Also die Bücher sind auf dem Vormarsch und ich glaube, dass keine KI das einfach so wegwischen kann. Das eins hat nichts mit dem anderen zu tun für mich.
Ja, sehe ich auch so.
Dann sind wir uns einig.
Ja.
Ja. Ich würde sagen, wir starten in die Buchwelt. Magst du hier anfangen mit einem Buch?
Ja, sehr gerne. Ich fange an mit The Sicilian Inheritance. Also da geht's nach Sizilien. Ich zeig's mal hier kurz in die Kamera. Ja. Die Autorin ist Jo Piazza. Das Buch ist diesen Frühling erschienen. Und was das Spannende und das Coole an diesem Buch ist, dass es dazu auch einen begleitenden Podcast gibt. Und die Jo Piazza ist auch sie ist Autorin, aber sie ist auch Podcasterin, und ihren Podcast, der heißt Under the Influence. Da geht's so um Influencer und Social Media und Mom Life und so weiter. Den höre ich schon länger. Und so habe ich eben auch den Schreibprozess des Buches mit begleitet und wusste also schon, okay, das kommt jetzt diesen Sommer. Und es gibt eben auch den Podcast dazu. Und die Jo Piazza hat italienische Vorfahren, die in Sizilien gewohnt haben und dann Anfang des 20. Jahrhunderts ausgewandert sind nach Amerika. Und sie hat dann in den USA eine ganz große und verzweigte Familie. Und es ist aber so, dass das sind jetzt alles die Fakten, ihre Great-Grandmother, also ihre Urgroßmutter, ist damals zurückgeblieben. Ihr Mann ist in die USA gegangen, ihre Kinder sind in die USA gegangen, aber die Urgroßmutter ist nicht gekommen und ist gestorben eines unnatürlichen Todes. Und dann gibt es also in dieser American Italian Family ganz viele Mythen darum, was da passiert ist. War das die Mafia? War es Mord aus Eifersucht? War es ein Unfall? Und dem geht sie, die Jo Piazza, einmal fiktiv nach. Sie schreibt also eine Geschichte über ihre Urgroßmutter und was ist damals passiert. Und in dem Podcast geht sie dieser Geschichte aber auch im realen Leben nach. Also sie reist nach Sizilien, spricht mit Menschen, sucht nach, wie sagt man denn, Sterbeurkunden, Death Certificates und nach irgendwelchen polizeilichen Akten, ob sie da irgendwelche Informationen findet, woran und wie ihre Urgroßmutter zu Tode gekommen ist. Und das macht total Spaß. Also es macht Spaß, das Buch zu lesen. Das ist eine total schöne Geschichte mit so Mystery-Elementen. Und das ist auch eine Geschichte, die hin und her springt zwischen heute, die Enkeltochter, die heißt in dem Buch Sarah, die nach Sizilien reist und versucht rauszufinden, was ihrer Urgroßmutter Serafina Anfang des 20. Jahrhunderts passiert ist. Und da gibt's auch eine Liebesgeschichte, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Und am Anfang ist es ein bisschen langsam, also ich habe gebraucht, um reinzukommen in dieses Buch, aber dann möchte man einfach wissen, was passiert da jetzt. Man möchte natürlich wissen, woran ist diese Urgroßmutter gestorben? War das die Mafia oder also was genau ist da vorgefallen? Und ja, es ist also wirklich jetzt kein spannender Thriller, aber eine interessante Familiengeschichte. Und vor allen Dingen, was ich auch interessant fand, es geht ganz viel auch um die Rolle der Frau, auch innerhalb einer Familie, also in Sizilien und in den USA heute, aber auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Das war nämlich so, dass da die Männer, eigentlich 90% der Männer damals in die USA ausgewandert sind und da das Geld verdient haben. Und teilweise haben sie das Geld ihren Familien zu Hause geschickt und haben die Familien auch nachgeholt. Von manchen hat man aber überhaupt gar nichts mehr gehört. Und die Frauen mussten dann sozusagen das Leben am Laufen halten und da zusammenfinden und zusammenarbeiten. Das war war ein interessanter Aspekt mit dabei. Und den Podcast, der das Ganze dokumentiert sozusagen, begleitend dazu, der ist auch, ja, interessant. Also ich verrate jetzt natürlich nicht, ob sie rausfindet, was genau passiert ist, weil das wäre ja jetzt gespoilert. Aber der ist auch, das sind glaube ich 8 Folgen. Und man reist dann mit ihr mit nach Sizilien und das ist ganz lustig, wie sie dann ihren italienischen Übersetzer mit dabei hat und ja, in Restaurants sitzt und auch ganz viel über Essen und das Leben in Sizilien spricht. Und das macht sehr viel Spaß und gibt dem Ganzen nochmal so ein, ja, ist so ein schönes Extra mit dazu.
Das heißt, den Podcast kann man auch hören, wenn man das Buch noch nicht ganz fertig gelesen hat, ja, oder begleiten zum Lesen. Ja. Und wie heißt der Podcast, wie das Buch?
Muss ich nochmal nachgucken.
Schreiben wir dazu.
Der heißt nicht.
Ja, wahrscheinlich heißt er so. Ja, heißt,
ja. Gucke ich nochmal nach.
Aber es klingt total gut. Und auch dieses, ja, vielleicht reist der andere auch in die Nähe, ja, oder nach Italien oder einer der Inseln. Und dann hat man gleich so ein bisschen Story auch mit dabei.
Das, ja, ist voll, also schön. Ich war noch nie auf Sizilien und hatte bislang auch nicht den Drang, dahin zu fahren. Aber es ist wie so oft, nachdem ich das jetzt gelesen habe, denke ich mir, oh, das würde ich mir eigentlich schon gerne mal angucken, was da so beschrieben ist, die Landschaft und die kleinen Dörfer und die Zitronen und... Ja, also macht auf jeden Fall Spaß und ist ein total gute, ist wirklich eine gute Urlaubslektüre, weil auch so dieses Spannungselement mit dabei ist, Liebesgeschichte, Historisches, ist eine gute Mischung. Und jetzt du, wohin reist du mit uns, Kathi?
Wir reisen in die Vergangenheit zu dem Buch, das mich am meisten beeindruckt hat, nämlich The Women von Christine Hanna. Von der habe ich schon mal ein Buch gelesen. Nightingale, gibt es auch eine deutsche Version, Die Nachtigall, ein historischer Roman, der im Zweiten Weltkrieg, sprich in Frankreich, und die Frauen thematisiert, die weitestgehend alleine waren, die französischen Frauen und auch ein bisschen vergessen sind als Kriegsheldinnen. Und diesmal, also Christine Hanna schreibt historische Romane der Neuzeit sozusagen, soweit man das sagen kann, und geht da wirklich historisch tief rein und meistens pickt sie sich die Frauen raus und erzählt die Geschichte der Frauen der Zeit. Und diesmal geht es um den Vietnamkrieg. Ich selber wusste ehrlich gesagt sehr wenig über den Vietnamkrieg, habe nur mal am Rande das gestreift in Büchern und Filmen. Und habe dann angefangen zu googeln erstmal, wann der Vietnamkrieg war. Und der war tatsächlich so 65 bis 75, hat er stattgefunden. Und also das ist jetzt ein bisschen Halbwissen, was ich teile. Aber um es im Kontext zu setzen, die USA hatte Angst vor einer kommunistischen Regierung in Vietnam. Also da geht es auch noch um Nord- und Südvietnam und die Länder außenrum. Aber deswegen haben die dort eingegriffen, um es jetzt mal ganz an der Oberfläche zu sagen. Und irgendwann hat dann auch Präsident Nixon die Truppen abgezogen, um das zu beenden, ist aber dann auch in Kambodscha irgendwie da mehr oder weniger eingefallen. Also das ist ein weit umfassendes Thema, das anscheinend viele, viele Jahre ging, ein ganzes Jahrzehnt oder länger, bei dem es viele Kriegsopfer gab. Also irgendwie 1,3 Millionen Vietnamesen sind gestorben, wobei die Hälfte, wirklich die Hälfte waren Zivilisten. Wirklich krass. Und die USA, ich habe jetzt eine Zahl von 60.000 Soldaten gelesen, aber ich glaube, ich habe noch mal woanders gesehen, dass es mehr waren, die im Krieg gestorben sind. Und was wir alle kennen, ist die Geschichte von Agent Orange, diesem Entlaubungsmittel, das die USA damals eingesetzt hat, um die Wälder dort zu entlauben, damit sie den Feind besser detektieren können. Und habe dann auch gelesen zum Beispiel, dass man schon 1965 eigentlich wusste, dass das ein Gift ist, dass die Genetik verändert, das Erbgut Viele sind haben innere Verletzungen bekommen, Unfruchtbarkeit, Parkinson, also Diabetes ist ein schreckliches Mittel, das man bewusst eingesetzt hat gegen den Feind. Also eine grausige Geschichte. Und was hat das jetzt mit dem Buch zu tun? Das Buch habe ich auch mit dabei. The Women, gibt es noch nicht in deutscher Übersetzung, aber ich bin es sicher, wird kommen, nachdem die Nachtigall so ein Erfolg war. Handelt von einer jungen Frau, sie ist 20 Jahre alt, sie lebt in Kalifornien, in Südkalifornien, wächst in einer sehr konservativen Familie auf, die zum Beispiel auch im Büro des Vaters, der Bauunternehmer ist, so eine Hall of Fame hat, aller, die jemals in einem Krieg gekämpft haben, aller Männer. Und das ist wirklich so der Stolz der Familie. Das ist ja was, was wir hier in Deutschland nicht kennen, aber glaube ich in den USA einfach einen anderen Charakter hat. In den USA gibt es ja auch überall Parkplätze für Veteranen, spezielle Programme und auch diese Hochachtung, die sie diesen Menschen gegenüberbringen, die für das Land gekämpft haben, ist ja was, was wir hier überhaupt nicht kennen. Ja, jedenfalls kommt sie aus dieser Familie und ihr Bruder entschließt sich, in den Vietnamkrieg zu gehen und fällt ziemlich schnell. Also wird ziemlich schnell als gestorben gemeldet. Und sie möchte ihrer Familie alle Ehre machen und entscheidet sich als Army Nurse mit 20 dort auch in den Krieg zu ziehen. Ihre Eltern sind überhaupt nicht begeistert, weil Frauen ziehen nicht in den Krieg. Ja, also es sind ja die Männer, die in den Krieg ziehen. Und sie möchte das aber trotzdem machen, irgendwie in Gedenken an ihren Bruder und macht dann so eine Grundausbildung und fliegt dann über die Armee nach Vietnam und erst von einer Sekunde auf die andere in diesem Krieg. Das ist wirklich, sie startet in einem Hospital, wo Verletzte erst versorgt werden und du bist da gleich mittendrin. Also wirklich im Kriegsgeschehen, da kommen die schlimmsten Verletzungen hin und sie ist total geschockt, ja, weil keiner sie darauf vorbereiten konnte oder wollte. Muster wird aber auch gleichzeitig voll reingezogen und muss mitmachen. Ist auch total Teil der Truppe ziemlich schnell, bleibt ihr auch nichts anderes übrig. Sie ist dann abgeordnet für eine bestimmte Zeit, ich glaube ein Jahr erstmal. Du erfährst dann sehr viel darüber, wie das vor Ort läuft in so einem Krankenhaus, wie da die Rädchen funktionieren, in welcher Gefahr die leben. Das ist wirklich total heftig. Aber irgendwie schafft sie es so zu beschreiben, dass man nicht traumatisiert, nicht weiterlesen kann, sondern bleibt dran. Ja, man fiebert mit, man hofft, dass es klappt, dass es gut geht, dass nichts passiert. Und natürlich hat sie dann auch Freundschaften, wo jemand plötzlich stirbt und wird dann auch noch später versetzt in einen tieferen Teil des Dschungels. Und sie versorgen auch immer wieder, fahren in so kleine Dörfer, um dort die Familien zu versorgen, die dort wirklich durch den Krieg auch abgetrennt leben und keine medizinische Versorgung haben. Und bringt auch diesen Teil der Vietnamesen wenigstens ein bisschen mit in das Buch rein. Und schließlich macht sie zwei Episoden dort, also 2 Jahre ist sie, glaube ich, dort und kommt zurück aus dem Krieg in die USA, nach Hause zu ihren Eltern und ist erstmal total durcheinander, weil sie aus dieser Kriegswelt rauskommt. Sie hat sich auch dort in einen Piloten verliebt, mit dem sie auf eine Zukunft hofft, wenn er auch zurückkommt. Und als sie schon in den USA, in Kalifornien aus dem Flugzeug steigt, wird sie bespuckt. Denn mittlerweile ist es so, dass in den USA sich eine Antipathie gegen den Krieg gebildet hat. Die Hippies protestieren, sie stellen den Krieg in Frage, sie stellen in Frage, was dort passiert mit den Soldaten, aber auch mit den Vietnamesen. Die Geschichten sickern doch irgendwie durch von Reportern und von Zahlen, die nicht stimmen, über Verletzte. Und die Regierung ist in großer Kritik. Und so ist sie als eine, die ja freiwillig dort war, auch mit in der Kritik. Ihre Familie empfängt sie total kalt, möchte nicht über den Krieg sprechen. Die haben ihren Freunden alle erzählt, sie wäre in Europa gewesen zum Studieren. Und es wird klar, hier ist keiner stolz auf sie, denn es gab keine Frauen im Vietnamkrieg. Ja, es gab nur Männer im Vietnamkrieg. Da kommt keiner in die Hall of Fame im Arbeitszimmer des Vaters, interessiert niemand. Und ich möchte jetzt gar nicht auf die Geschichte weiter eingehen von Frankie, die dann ihr Leben wieder aufnehmen soll und merkt, das geht nicht, weil da ein Trauma ist. Ja, das ist, sie braucht eine Verarbeitung und das waren die 70er Jahre. Damals gab es noch nicht so viel Verarbeitung. In Amerika gab es ein Netz von Zentren für Veteranen, wo die auch psychologische Hilfe bekommen haben, aber Frauen waren dort nicht zugelassen, weil Frauen nicht im Krieg waren. Also die haben sich geweigert zu helfen. Es gab dann kleine Organisationen, die sich gebildet haben, um diesen Frauen zu helfen, aber die Frauen sollten unterm Radar fahren und schauen, dass sie wieder mit ihrem Leben weitermachen. Das Buch hat mich total, also es hat mich nicht erschüttert, sondern es hat ganz viele Rädchen in Gang gesetzt zu diesem Thema. Es ist natürlich wieder, dass diese Frauen unsichtbar in dem Krieg sind, wie es auch schon in diesem Krieg in Frankreich, im Zweiten Weltkrieg sind, die Frauen, deren Männer nicht da sind, die sich gegen die Nazis wehren mussten. Diesmal sind die Frauen, die gedient haben, die nicht drüber sprechen dürfen und auch keiner drüber sprechen will, um das zu bewältigen. Und natürlich auch über die Folgen, die das nachher gehabt hat für die Menschen in Vietnam, aber auch in den USA. Viele Soldaten und Soldatinnen sind zurückgekommen und waren unfruchtbar, haben Krebs bekommen, weil sie auch von diesem Agent Orange natürlich was abbekommen haben. Und das ist was, was lange totgeschwiegen wurde. Und das wühlt sie alles in ihrem Buch auf. Es ist unglaublich gut, weil du so viele Perspektiven hast, die Perspektive von Frankie, wie sie also und begleitest diese Coming-of-Age-Geschichte, die politische Ebene, die unterschiedlichen Präsidenten, die was machen, die familiäre Ebene, die gesellschaftliche Ebene. Also ich finde es Wahnsinn, wie die es reingepackt hat. Auch was für eine Arbeit da, die drin gesteckt hat, diese ganzen Details zu recherchieren. Also wer Lust hat auf so einen Roman, wo es ein bisschen in die Tiefe geht, wo man, ich habe wahnsinnig viel gelernt, es hat mich ja offensichtlich auch zum Recherchieren angeregt, der soll bitte dazu greifen oder einen ihrer anderen Romane. Ich finde es großartig.
Und wie hat es dich zurückgelassen? Also es hört sich ja nach eher schwerer Kost an. Mit was für einem Gefühl bist du rausgegangen, als du es fertig gelesen hattest?
Also ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es so wichtig war, diese Geschichte gelesen zu haben, weil das Bewusstsein dafür erweitert, dass tatsächlich Frauen oft da keine Rolle spielen und es ja bis heute oft so ist und dass diese Geschichte auch aus der Perspektive aufgearbeitet werden muss. Und das hat sie so hundertprozentig hingekriegt, trotz all den traumatischen Dingen, die man dort miterlebt, die aber wichtig sind, um das Ausmaß der Geschichte zu erfassen, gehst du mit einem Gefühl raus, dass du ganz, also ich habe so viel mitgenommen, ich habe auch meinem Mann davon erzählt, ja, und hat mich total beschäftigt und also ich habe total viel gewonnen durch die Geschichte. Aber es ist definitiv keine leichte Kost, aber es ist so gut geschrieben, dass du das Buch auch nicht weglegen kannst. Genau. Also für alle, die Lust haben auf so ein Abtauchen in die Zeit des Vietnamkrieg aus einer weiblichen Perspektive, absolute Leseempfehlung.
Ich mache mal weiter mit nicht leichter Kost, weil leichte Kost kommt dann noch, aber das passt jetzt ganz gut. Ein Buch, das ich vor einer halben Stunde noch schnell fertig gelesen habe. Und ich sage auch gleich, mir fehlen dafür noch die Worte, um das jetzt vernünftig und vielleicht auch so, dass man sagt, oh ja, das möchte ich auch gerne lesen, um das zu beschreiben. Es ist ein deutsches Buch. Das ist Und alle so still von Mareike Fallwickel. Es liegt bei mir schon seit ein paar Wochen und ich habe aber die ganze Zeit immer drum herum gegriffen, weil ich ehrlich gesagt Angst davor hatte, was dieses Buch mit mir macht. Ich habe von Mareike Fallwickel Die Wut, die bleibt gelesen. Ein super Buch, aber ein sehr, also harte Kost, harte Worte, die da, harte Wahrheiten, die man nicht hören möchte, die auch in Die Wut, die bleibt, die da drin standen und jetzt auch hier in Und alle so still. In dem Buch geht es darum, dass die Frauen aufhören, Care-Arbeit zu leisten. Es gibt einen Punkt und da liegen die sich einfach nur auf den Boden, weil sie nicht mehr können, weil sie nicht mehr wollen. Und zwar kollektiv nach und nach alle Frauen und das ganze System bricht zusammen. Und die Wut und die Verzweiflung der Männer bricht über den Frauen zusammen. Und es ist also, ja, also es ist wirklich nicht einfach zu lesen, aber es ist ein Buch, wo ich auch sagen würde, das sollte jeder lesen, auch als Gedankenanstoß und und als Diskussionsanstoß. Also ich möchte sehr, sehr gerne über dieses Buch sprechen. Es wäre vielleicht auch ein super Buchclub-Pick, weil ich es besser verstehen möchte. Und was passiert ist, ich lese dieses Buch und frage mich natürlich auch, was wäre denn, wenn ich jetzt aufhören würde, alles zu machen, was ich so mache? Was wäre denn, wenn wir Frauen kollektiv aufhören würden, alles zu machen? Also es setzt Gedankenprozesse in Bewegung, die man manchmal auch gar nicht haben möchte, weil man da gar nicht hingucken möchte, was dann passiert. Es ist aber ein total wichtiges Buch und es ist auch, also es ist nicht nur gut geschrieben. Mareike Fallwickel hat eine, die schreibt sogartig. Also die Sätze, die ziehen dich rein. Die sind lang und kurz und hören nicht auf und du kannst nicht aufhören zu lesen. Großartig. Also wirklich, wirklich großartig. Wie gesagt, super, super recherchiert, gute Einblicke. Die Geschichte ist aus drei verschiedenen Perspektiven geschrieben. Es gibt Ruth, die Krankenschwester. Es gibt Elin, die junge Frau, die Influencerin, die ihren Körper hergibt. Und es gibt Nuri. Seine Eltern haben nie wirklich Deutsch gelernt, sind nie wirklich angekommen, machen Putzarbeiten, die ganz schlecht bezahlt sind. Also auch darum geht es, um diese schlecht bezahlte Arbeit, die keiner machen will, die aber gemacht werden muss. Und diese drei Personen sind miteinander verbunden. Das lernt man im Laufe der Geschichte. Und ja, also wirklich, das ist hart und stark und gut und auch hoffnungsvoll. Also das Ende ist schon so, dass einem die Tränen in den Augen stehen, aber es geht auch weiter, auch wenn man nicht so richtig weiß, wie. Und ja, möchte ich auch allen, die den Podcast hören, ans Herz legen, es dem Buch doch a go zu geben. Es lohnt sich auf jeden Fall, aber es macht was. Es macht was mit einem. Und ich finde, ich weiß nicht, ob du das auch immer machst, dass du so diese Author's Note, diese Danksagung immer liest. Und das fand ich auch total cool. Also ich habe die Mareike Fallwickel, die war nicht letztes Jahr, sondern davor das Jahr, hat die eine Lesung hier in Burghausen gegeben, die Wahnsinn war. Also wenn jemand die Möglichkeit hat, Mareike live zu erleben, dann sollte man da auf jeden Fall hingehen. Ich habe sie also auch schon mal persönlich getroffen. Und hier schreibt sie eben, dass sie die Wut, die bleibt, die bildet die Realität ab und alle so still zeigt, wie die Welt sich ändern könnte. Und deshalb ist der Roman meiner Tochter gewidmet, damit sie weiß, in welcher Situation wir Frauen uns befinden, und der andere meinem Sohn, damit er versteht, dass die Männer sich neu orientieren müssen, dass wir nur vorankommen werden, wenn wir in dieselbe Richtung gehen, gemeinsam.
Wow. Also, Tina, ich weiß jetzt schon, ich bestelle mir das jetzt gleich.
Ja,
dann
bitte.
Und stürze mich drauf. Und vielleicht können wir sie ja in den Podcast einladen oder unseren Buchclub. Oder es wäre ja Wahnsinn. Es klingt nach einem großartigen Buch. Du bist ja eh schon Fan von ihr.
Ja, darf ich da noch was dazu sagen? Also sie ist nicht nur eine reaktive Autorin, sondern sie ist wirklich, also auf Instagram heißt sie das The Zuckergosche, glaube ich. Ist nur Österreich. Jetzt sagen wieder alle Bayern und Österreicher, die kann nur Hochdeutsch. Also das ist ihr Instagram-Name. Und was sie da macht und was ich auch wirklich super finde, ist, sie stellt ganz viel Literatur vor von anderen Frauen. Jetzt nicht unbedingt nur feministische Literatur, aber viel, also viel feministisch, viel gesellschaftskritisches. Da ist sie wirklich, also Wahnsinn, was die Frau liest. Also die schreibt nicht nur, sondern die liest ganz viel und trägt das auch nach draußen. Und bei ihren Lesungen hat sie immer einen Flyer mit dabei, wo sie Bücher von anderen Frauen empfiehlt. Also sie schreibt nicht nur über dieses Sisterhood und dieses sich gegenseitig unterstützen und nach vorne pushen, sondern das lebt sie auch. Das lebt sie bei ihren Lesungen. Das lebt sie mit diesem Flyer, den man, glaube ich, auch auf der Webseite vom Verlag, das ist der Rowohlt Verlag, runterladen kann. Und ja, die postet wirklich fast täglich Literatur von anderen Frauen. Also ich habe schon echt tolle Bücher bei ihr entdeckt. Die schreibt auch, wenn sie irgendwas nicht so gut findet. Ist also auf jeden Fall lohnenswert, ihr zu folgen. So, hast du denn jetzt noch mal was Leichteres für uns?
Ja, ich habe was Leichtes, was ganz anders. Ein bisschen, wir gehen jetzt nach North Carolina. Ich nehme dich mit zu den Blue Ridge Mountains. Und an den Blue Ridge Mountains steht oben am Fuße eines Berges ein riesiges Haus, wunderschönes Anwesen. Drunter ist ein kleiner Ort der Familie, der das Haus gehört. Der gehört auch der ganze Ort mit dazu. Die sind die reichste Familie in ganz North Carolina. Und ja, da geht's um die Geschichte, um zwei Geschichten. Einmal um die Geschichte von Ruby, einer Frau, die berühmt geworden ist als Entführungsfall. Sie wurde als Kind, war sie mit ihren Eltern vor dem Haus am Rande des Waldes picknicken und ist abgewandert, da war sie so 3 oder so, und in den Wald gelaufen und war weg. Die Eltern konnten sie nicht mehr finden. Das war dann, wurde nationwide TV eingeschaltet, um sie zu suchen, und Wochen später hat man sie tatsächlich gefunden und sie wurde wieder zur Familie zurückgeführt. Und die Eltern waren dann total glücklich drüber. Die Mutter war traumatisiert, aber Ruby ist dann aufgewachsen, eben als sie wusste, dass sie eine der reichsten Frauen im Land sein wird, weil ihr Vater so ein Vermögen angehäuft hatte. Und sie hat noch eine kleinere Schwester, die in ihrem Schatten aufgewachsen ist, weil sie einfach immer im Vordergrund stand. Sie hat geheiratet, hat 4 Männer gehabt. Alle 4 sind auf mysteriöse Umstände gestorben. Deswegen hat man schon immer Witze gemacht, dass wenn man mit ihr verheiratet ist, dann nimmt das kein gutes Ende. Sie ist immer geblieben in ihrer Lodge da, wo sie mit ihren Eltern aufgewachsen ist, hat sie auch später gelebt mit ihrer Schwester zusammen und hat irgendwann einen Sohn adoptiert, Cam. Der wurde jetzt nicht als Baby adoptiert, sondern ein bisschen älter, ist bei ihr aufgewachsen und hatte eine glückliche Kindheit und ist später zum Studieren gegangen. Und als Ruby gestorben ist, hat sie ihm ihr ganzes Geld vermacht. Er hat sich aber entschieden, er möchte nichts mit dieser Familie zu tun haben. Man weiß auch gar nicht so richtig, warum. Es klingt ja eigentlich alles gar nicht so schlimm. Er lebt in Kalifornien, weit weg, hat ein junges Mädchen geheiratet, die sind 10 Jahre verheiratet, und er hat sich, nachdem er das Geld geerbt hat, also wirklich, hat er gesagt zur Familie, ihr könnt dort wohnen bleiben, ist mir scheißegal, ich will nichts von dem Geld, gar nichts haben, hat dann 10 Jahre gelebt und so getan, als ob nichts wäre, es Englischlehrer mit seiner Frau zusammen, und irgendwann bekommt er eine E-Mail von seinem Cousin, dem Sohn von Ruby Schwester, der sagt, also ganz ehrlich, wir müssen so viel am Haus richten lassen, du musst jetzt ein bisschen Geld freigeben, du musst dich drum kümmern. Und Ruby, die von seiner Vergangenheit fast gar nichts weiß, überredet ihn, nach Hause zu fahren. Und sie machen einen Roadtrip. Und sie kommen dort an, und Jules heißt seine Frau, ist total begeistert von diesem riesigen Haus am Fuße des Berges in dieser wunderschönen Landschaft. Sie haben ziemlich beengt gelebt in Kalifornien. Also es ist ein totaler Kontrast zu ihrem Leben, wo sie von der Hand in den Mund gelebt haben. Und er hatte auch fast nichts erzählt. Die haben trotzdem gutes Verhältnis. Sie kann gut damit leben, dass er nicht alles preisgeben will aus seiner Vergangenheit. Aber sie merkt einfach eher so, er ist stinkreich und das ist ein ganz anderes Leben. Und sie sind dann in diesem Haus, und der Rest der Familie, der noch da ist, die Tante mit den beiden Kindern, die haben überhaupt keinen Bock auf sie. Also die sagen, da kommt der Erbschleicher, der ist ja nicht blutverwandt, und er hat alles sich da erschlichen bei Ruby, und eigentlich gehört es der Schwester, also der Tante. Es ist kein herzlich willkommen. Jules taucht dann also immer ein bisschen tiefer ein in diese Familiengeschichte und entdeckt dann, ja, dass da ganz schöne Abgründe sind. Und es ist ganz lustig, weil nicht nur Jules aus der Perspektive von Jules erzählt wird, sondern es springt auch immer wieder zurück zu Ruby, indem Ruby Briefe geschrieben hat an ihren Sohn Cam, die er finden sollte nach dem Tod, die er jetzt aber erst liest. Und dadurch erzählt sie praktisch ganz viel von ihren vier Ehemännern, wie sie sich an die Entführung erinnert. Und das springt immer wieder zurück in die Vergangenheit und dann wieder in die Gegenwart, wenn man dann merkt, okay, in der Familie stimmt einiges nicht. Also kein richtiger Thriller, aber es ist, man möchte doch dranbleiben und rausfinden, was ist denn da jetzt wirklich passiert und was haben die vor, diese Familie? Also ich fand es einen guten Ausflug nach North Carolina. Ich hatte eine gute Zeit beim Lesen. Wie heißt
das Buch nochmal?
Das heißt The Harass.
Ah.
Gar nicht gesagt, gell? Von Rachel Hawkins. Hat doch so ein schönes Cover, oder? Also ist auch nicht so dick. Das kann man gut in einem Rutsch durchlesen. Gut. Was hast du noch, Tina?
Ich habe auch noch ein gutes Urlaubsbuch. This Summer Will Be Different von Carly Fortune. Ist ein Romance, eine Romance-Novel. Und die Carly Fortune, das ist so eine dieser Autorinnen, so wie Emily Henry und die Abby Jimenez, von der du ja auch noch nachher ein Buch vorstellst. Ja, alles so diese locker, leichten, seichten Liebesromane, die im Sommer spielen und die man so gut wegschmökern kann, ohne viel Tiefgang, unterhaltsam. Und das ist auch so eins, das spielt auf Prince Edward Island und geht um Lucy, die Liebesgeschichte zwischen Lucy und Felix. Und Lucy arbeitet zuerst in einer PR-Agentur und macht Urlaub bei der Familie ihrer besten Freundin Bridget auf Prince Edward Island. Und es fängt damit an, dass Lucy einen Tag eher ankommt als Bridget, mit der sie Urlaub machen wollte, weil Bridget noch arbeiten muss. Also ist was dazwischen gekommen und sie kommt nun an und hat die Directions zum Haus und weiß, wo der Schlüssel ist und so weiter und geht aber als erstes in einer Bar was essen, Austern. Also es ist eine Spezialität, Oysters, Austern und da ist nun dieser umwerfende Typ hinter der Bar, der ihr diese Austern serviert und da macht sofort Klick und sie geht mit dem nach Hause. Also überhaupt ist eigentlich so überhaupt nicht ihr Ding, aber dem, das ist lieber auf den ersten Blick. Die Anziehungskraft ist da und sie denkt sich, ich habe Urlaub und verbringt die Nacht mit ihm. Ja, und am nächsten Tag stellt sie dann fest, die Beschreibung dieses Hauses, es kommt ihr irgendwie bekannt vor, also lange Rede, kurzer Sinn, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das wirklich gleich am Anfang passiert, dieser coole Typ von dem Restaurant ist der jüngere Bruder ihrer Freundin. Und sie hat drei Regeln mit ihrer Freundin vorher abgemacht. Also die haben vereinbart, sie haben den besten Sommer ihres Lebens und müssen Austern essen und so weiter. And don't fall in love with my brother war also das, was ihre Freundin Bridget mir ihr mit auf den Weg gegeben hat. Hat nicht funktioniert. Und die Geschichte ist auch, also so wie fast alle Bücher, die wir gelesen haben, auch spielt immer in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Also man erfährt immer, was war vor 5 Sommern, was war vor 3 Sommern, was passiert jetzt gerade. Jetzt gerade wird Bridget heiraten und weiß nichts davon, dass über die letzten Jahre da so ein On-and-Off-Relationship zwischen ihrem Bruder und ihrer besten Freundin war. Und ja, sie wollte es ihr oft sagen, aber es war dann nie der richtige Zeitpunkt. Und ja, da kann man sich vorstellen, dass es da zu Irrungen und Wirrungen und Missverständnissen kommt. Und die große Frage ist, finden, wie heißt sie, Lucy und Felix noch zueinander oder nicht? Und was ist mit der Freundschaft zu Bridget? Man weiß, wie es ausgeht, macht trotzdem total viel Spaß zu lesen. Vor allen Dingen, weil nämlich Lucy auch noch ihren Job in dieser PR-Agentur aufgibt und den Blumenladen ihrer Tante in Toronto übernimmt. Und da ihrer Leidenschaft folgt, zum Widerwillen ihrer Eltern, die das gar nicht gut finden, sie soll doch lieber was Vernünftiges machen. Und sie geht aber total in dieser Blumenwelt auf. Ja, macht Spaß. Also kann ich als locker, leichte, seichte Strandurlaubs-Berg-Stadt-City-Trip-Lektüre empfehlen. Und die anderen Bücher von ihr übrigens auch. Also das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte, was ich von ihr gelesen habe.
Kann man immer dazu greifen. Ich fahre jetzt auch gerade wieder diese Welle der Romance-Summer-Novels. Das ist genau richtig.
Ja, das ist so, also gerade, weißt du, wenn ich dann so ein Buch wie Und alle so still gelesen habe oder du jetzt vielleicht auch mit The Woman von der Kristin Hannah, dann ist das wirklich ein total guter Ausgleich dazu. Und dann braucht man das auch, ich habe es ja schon so oft gesagt, dieser Palette-Cleanser, der einen ablenkt und wo man sich nicht so anstrengen muss. Und ich finde es halt auch so angenehm, vorm Einschlafen diese Bücher zu lesen. Also das ist dann, oh, ja, kann ich gut schlafen, wenn die Welt in Ordnung ist und wenn ich weiß, dass die Welt in Ordnung sein wird, auch wenn vielleicht jetzt in der Mitte des Buches da ein bisschen Drama ist.
Ich finde es hervorragend und ich höre die auch teilweise als Hörbuch, mag ich auch gerne. Ist die Frage, die ja gerade durch die Medien geht, gilt ein Hörbuch gehörtes Buch auch als gelesenes?
Die Medien sagen ja, die meisten sagen ja. Und ich finde auch, wenn man, weißt du, die Frage, die du mir am Anfang gestellt hast mit, ich lasse mir eine Summary von der KI erstellen und dann habe ich das Buch auch gelesen. Na, das ist nicht lesen. Also da hast du das Buch nicht gelesen, nur weil du eine Summary gelesen hast. Aber das finde ich schon. Ein Hörbuch zu hören, also ein Buch zu hören, ist auch lesen. Da tauchst du genauso in diese Geschichte ein. Gut, lesen würde ich es vielleicht nicht nennen.
Ein anderes Erlebnis, aber ich finde auch, wenn man sagt, dass das Buch erlebt haben, ja, in irgendeiner Form, dann gilt das auch. Und das gilt auch für das nächste Buch, das ich erlebt habe. Ich habe es nämlich gehört und nicht gelesen. The Unwedding by Ellie Condy habe ich gehört, während ich unterwegs war. Wir hören ja beide sehr viel Podcasts. Ab und zu brauche ich ein Buch. Und mir geht es aber dann oft so, dann höre ich so in den Auszug rein und dann bleibe ich irgendwie nicht hängen und dann, aber das war wirklich, bin ich gut reingekommen. Ich finde, es ist so ein bisschen White Lotus, diese Serie. Die hast du, glaube ich, nicht, weiß nicht, ob du da reingeguckt hast.
Doch.
Meets Agatha Christie, so ein bisschen so das zusammen. Und was mich, wo ich mir am Anfang gedacht habe, ach, das könnte interessant werden, weil die Protagonistin eine Frau in der Lebensmitte ist, die schon 3 Kinder hat, die nicht mehr ganz klein sind und frisch getrennt von ihrem Mann ist, weil der sie verlassen hat oder sich getrennt hat.
So eine jüngere.
Ja, ja, das stimmt. Genau. Sie haben eigentlich gebucht in so einem, in Big Shore oder Sur, wie heißt das, weiß nicht, in Kalifornien, also wunderschöner Abschnitt von Kalifornien. Viel Wildnis haben sie in einem Retreat der Oberklasse eigentlich für ihren Hochzeitstag gebucht gehabt, einen Aufenthalt. Und das kommt jetzt natürlich nicht mehr in Frage. Deswegen fährt sie da allein hin auf Raten ihrer Freundin, fühlt sich total seltsam alleine im Hotel, total fehl am Platz. Alle sitzen da als Pärchen mit Freunden und sie sitzt alleine am Tisch. Und das ist was sie über Jahre nie gemacht hat und weiß auch gar nicht, wie sie sich eigentlich dabei fühlen soll. In dem Resort ist auch eine Hochzeit, soll da stattfinden. Das heißt, sind noch Hochzeitsgäste da für die nächsten Tage. Sie ist mehr oder weniger todunglücklich und will nur schnell essen, zurück in ihr Zimmer. Und es fängt auch noch an zu regnen. Und am nächsten Morgen will sie in den Pool schnell schwimmen gehen, aber möglichst ohne Leuten zu begegnen. Und im Pool ist eine Leiche. Sie findet eine Leiche. Der Bräutigam, der zukünftige, ist verunglückt oder ermordet worden. Und sie findet den Tod dort im Pool und meldet es dann natürlich sofort und holt Hilfe. Aber es ist leider ihm nicht mehr zu helfen und ist dann irgendwie auch mittendrin in diesen Ermittlungen, die stattfinden sollen. Gleichzeitig regnet es so sehr, dass eine Mure abgeht, also so eine Erdmasse abgeht und die Brücke, die sie zum nächsten, also die Straße über eine Brücke wird versperrt. Das heißt, es kann niemand zum Resort kommen, auch nicht mit dem Hubschrauber, weil es ja so arg regnet. Sie sind eingeschlossen. Und jetzt ist diese Gruppe von Menschen in dem Hotel, also einmal die Gäste, die regular dort sind und die Hochzeitsgäste miteinander dort eingeschlossen und haben natürlich alle Angst, dass einer von ihnen der Mörder ist. Es ist, also was ich ganz schön fand, ist, dass Ellery, die Hauptdarstellerin, muss ein bisschen aus ihrem Schneckenhaus raus, ob sie will oder nicht. Also sie kann sie da nicht mehr verkriechen, sondern sie muss irgendwie da ein bisschen offen sein, sieht sich selbst auf einmal wieder von der ganz anderen Seite. Nicht als Mutter, nicht als Ehefrau, nicht als Freundin ihrer Freundin, sondern sie ist ein neuer Mensch. Keiner kennt sie. Ja, und entdeckt da an sich ganz neue Seiten und findet dann auch dort zwei Verbündete, die da sagen, hey, komm, wir müssen den Fall aufdecken und machen sich auf die Suche. Also ich möchte es gar nicht weiter, es eskaliert noch weiter, so viel kann ich sagen. Es bleibt spannend und einerseits deckt man mit ihr zusammen und ihren Freunden dort diesen Fall auf, andererseits hat sie auch so ein bisschen, wie so macht sie so eine Reise durch, wo sie nochmal so diese Trennung durchlebt für sich und auch nochmal annimmt, dass sie eine eigenständige Person ist mit einem eigenständigen Leben. Es ist jetzt nicht sommerbezogen, sondern mehr so, weiß nicht, wie man das dann nennt, aber ich habe gute Unterhaltung gehabt, ja. Hast du noch gute Unterhaltung im Gepäck, Tina?
Ja, ich habe noch zwei Bücher, aber jetzt ist auch die Zeit schon so fortgeschritten. Die erwähne ich jetzt einfach nur kurz, die ich noch gelesen habe. Einmal The Paris Novel von Ruth Reichel. Von der habe ich schon öfter mal gesprochen. Die schreibt eigentlich, also die war mal die Chefredakteurin vom Gourmet-Magazin in den USA, also so ein Koch, Rezepte, Koch, Essen, Food-Magazin. Und von der habe ich schon so einige Memoirs gelesen, wo sie über ihre Erfahrungen eben als Chefredakteurin und wie sie den Job bekommen hat und wie das die Arbeit da bei diesem Magazin ist. Und dann hat sie eben auch mal eine Zeit lang in Paris gelebt und bei ihr spielt Essen und Kulinarik immer eine ganz große Rolle. Und das ist jetzt ihr erster Roman, den sie geschrieben hat. Da geht es um Stella. Stella wird von ihrer verstorbenen Mutter gezwungen, 4 Wochen in Paris zu leben, weil Stella, die wohnt in New York und arbeitet nur, hat einen schlecht bezahlten Job und traut sich überhaupt gar nichts und will nichts machen. Und das war so der letzte Wunsch ihrer Mutter, dass sie doch mal 4 Wochen in Paris lebt und dafür das Geld dann auch benutzt. Und das macht Stella und kommt da auch aus ihrem Schneckenhaus raus. Und da spielt eben auch das Essen eine ganz, ganz große Rolle. Da spielt Kleidung eine ganz große Rolle. Stella sieht nämlich ganz am Anfang ein Kleid im Schaufenster von einem Secondhand-Laden, gibt dann ihr ganzes Geld für dieses Kleid aus, um zu erleben, wie es ist, wenn man eine Frau ist, die so ein Kleid tragen würde. Und macht dann einen Tag lang genau das, was die Verkäuferin des Ladens ihr gesagt hat. Wo sie essen gehen soll, was sie machen soll in einem Museum und trifft dann da interessante Leute. Und was auch noch eine große Rolle spielt in dem Buch, ist der Buchladen Shakespeare & Company. Mhm. Warst du da schon mal? Ich auch nicht. Aber es ist der englischsprachige Buchladen in Paris, den muss man wohl gesehen haben. Und da wohnen auch Autoren und Autorinnen in diesem Buchladen. Also das ist Fakt, glaube ich. Tumbleweeds heißen die. Ob das, also zumindest war es früher so, weil das spielt so in den 60er, 70er Jahren, die Geschichte. Ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber ja, also es ist auch keine harte Kost, ist auch leichte, gute Unterhaltung. Und wenn jemand gerade in Paris war oder dahin fahren will oder davon träumt, macht das echt Spaß zu lesen. Und dann habe ich noch gelesen When We Believed in Mermaids von Barbara O'Neill. Das hat mir Tobia empfohlen im letzten Buchclub-Abend. Wir teilen dann immer Bücher, die wir gelesen haben und weiterempfehlen können. Und das ist ein Familiendrama und da geht es um die Beziehung zwischen zwei Schwestern. Die Schwestern Kit und Josie, beziehungsweise jetzt Mari. Josie und Kit wachsen in Kalifornien auf, so dieses direkt am Wasser, die machen nichts anderes als surfen. Und dann ist Mari, die reist durch die Welt. Josie, da heißt sie nämlich noch Josie, die reist durch die Welt. Und dann bekommt die Familie die Mitteilung, dass sie bei einem Terrorattentat in Europa ums Leben gekommen ist. Und sie trauern um sie und gehen davon aus, dass sie gestorben ist. Und viele Jahre später sehen die Mutter und ihre Schwester sehen einen Nachrichtenbeitrag aus Neuseeland. Auch da geht es um einen Terroranschlag. Und da läuft eine Frau durchs Bild und beide sagen, das ist doch Josie. Und dann macht sich Kit von Kalifornien auf dem Weg nach Neuseeland und möchte ihre Schwester finden und möchte herausfinden, was damals passiert ist. Und darum geht es in diesem Buch. Und ist die Frage, findet sie sie? Was ist damals passiert? Warum ist Josie, die jetzt Mari heißt, verschwunden. Und das ist auch wieder eine Geschichte, die viel mit diesen Rückblicken arbeitet. Also durch diese Rückblicke in die Vergangenheit erfährt man, was in der Kindheit, in der Jugend dieser beiden Schwestern passiert ist und was eben dazu geführt hat, dass die Josie damals verschwunden ist. Lässt sich auch sehr gut lesen. Ist aber eher härtere Kost.
Okay, sehr ein guter Hinweis. Aber klingt auch spannend, wenn man also diese Szene gerade beschrieben hast, dass sie sehen am Fernsehen und dann da überzeugt sind und sich auf den Weg machen, klingt spannend.
Ja, das war jetzt alles, was ich gelesen habe. Wie sieht's bei dir aus?
Hast ich habe noch ein allerletztes Sommerbuch, Just for the Summer von Abby Jimenez. Das ist echt eine süße Geschichte von Justin, der in all seinen letzten Beziehungen, was immer so, wenn er sich getrennt hat, haben seine Partnerinnen im Anschluss die Liebe ihres Lebens gefunden. Also jedes Mal. Und er schreibt dann schließlich so eine Art Blogbeitrag darüber, dass er verflucht ist. Also dass er jedes Mal passiert ihm das und ja, er weiß auch nicht, wie der rauskommt. Und ein junges Mädchen, die Schwester in einem Krankenhaus ist, die liest es und sagt zu ihrer Freundin, ey, ganz ehrlich, der hat denselben Fluch wie ich. Und schreibt ihm dann und schreibt so ganz ehrlich irgendwie, ich habe das auch. Und sie schreiben sich hin und her und finden sich sympathisch. Und dann sagen sie ganz ehrlich, vielleicht können wir gemeinsam diesen Fluch treffen, brechen. Wenn wir beide einen Sommer lang zusammen sind, dann müssten wir danach beide die Liebe unseres Lebens treffen. Und das setzen sie dann um. Sie überrascht ihn, sie ist so eine Flying Nurse, heißt es. Das heißt, sie wird in unterschiedlichen Krankenhäusern eingesetzt, so als Springer immer für ein paar Wochen. Und sie geht nach Minnesota an den Lake Minnetonka, auch sehr malerische Umgebung, und sie verbringen dort einen Sommer miteinander. Es gibt noch eine toxische Mutter von Emma, die das Leben durcheinander wirbeln wird. Aber sonst ist es einfach eine sehr schöne Liebesgeschichte, wenn jemand das möchte. Kann ich nur empfehlen.
Sehr schön.
Ja, sehr gut. Das heißt, ich weiß schon, was ich mir jetzt im Anschluss an unserem Podcast-Aufnahme bestellen werde.
Und alle so still.
Sehr genau, wie es weitergeht. Ich glaube, das war's, Tina, für heute, oder?
Das war's für heute. Ich glaube, das war wieder eine gute Mischung und viel Nachschub für alle Booklovers da draußen.
Wir haben noch eine Bitte, wenn ihr diesen Podcast gerne hört und euch immer wieder ein Buch rauspickt und auf Instagram uns vielleicht folgt und da euch freut über unsere Buchtipps und mit uns mitliest, dann teilt doch bitte diesen Podcast mit all euren Freunden, die auch Buchliebhaber sind, und da, wo es möglich ist, gibt uns eine Bewertung. Das würde uns sehr weiterhelfen. Genau, dann wünschen wir einen guten Lese-Juli.
Lese-Juli, Lese-Sommer.
Lese-Sommer. Wir hören uns.
Genau. Für diejenigen, die schon im Urlaub sind, es gibt ja, soll ja Bundesländer in Deutschland geben, die jetzt schon Sommerferien haben. Viel Spaß beim Lesen im Urlaub am See, in der Stadt, am Strand.
Okay, macht's gut. Ciao.
Ciao.